Herzlich willkommen zum Podcast Sparrings Lounge für Entscheider mit Tobias Bobka, der Podcast für Unternehmer im deutschsprachigen Raum. Die Sparrings Lounge soll dir immer wieder neue Erfolgsimpulse, konkrete Umsetzungstipps für dein Tagesgeschäft liefern und dir als dein Sparringspartner helfen, deine Ziele schneller und einfacher zu erreichen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Sparrings Lounge für Entscheider. Heute mit dem Thema ergebnisorientiert verkaufen. Kundennutzen beweisen und Käufer magisch anziehen. Auf vielfachen Wunsch unserer Zuhörer und Zuhörerinnen teilt unser heutiger Gast bereits zum zweiten Mal wertvolles Expertenwissen exklusiv mit uns. Er gehört im deutschsprachigen Raum zu den erfahrensten Experten, wenn es um das Aufdecken von geheimen Kundenwünschen und ergebnisorientiertes Verkauf geht. Er agiert dabei herrlich unauffällig wie der Genie für Entscheider im Mittelstand, der im richtigen Moment aus der Flasche geholt wird, tief und schnell in die Kundenwelt eintaucht und mit dem richtigen Storytelling garantiert für mehr Umsatz und Ertrag sorgt. Er verhilft kleinen und mittleren Unternehmen mit seiner Methodik der Kundenbefragung dazu, über Referenzkundenmarketing einzigartige Sogwirkung auf Kunden zu erzeugen. Heute gibt er uns exklusive Einblicke in seine Arbeit und verrät, wie Ihr Unternehmen in 2021 Kunden magisch anzieht. Also unbedingt dranbleiben. Hallo und herzlich willkommen, Markus Ammer nochmal.
Hallo, Herr Bobka. Einen herzlichen Gruß aus Tübingen, aus dem verschneiten Tübingen. Genie finde ich cool, das war einer meiner Lieblingsserien, als ich Kind war. Und deswegen, das wollte ich auch immer sein, so kurz mal was herzaubern. Okay, dann schauen wir mal, was wir heute für Ihre Zuhörer zaubern können.
Na, absolut. Lassen Sie uns doch mal über die besondere Magie des Referenzmarketings sprechen. Sie nutzen dafür ja ein eigens konzipiertes Kundenbefragungstool, um die geheimen Wünsche der Kunden sozusagen, unser Kunden aufzudecken und vor allen Dingen auch, um den tatsächlichen Kundennutzen zu beweisen und damit natürlich auch endlich ergebnisorientiert zu verkaufen. Können Sie uns da ein bisschen mehr darüber erzählen? Was steckt hinter dieser Erfolgsmethodik? Warum macht die so den Unterschied?
Ja, zum einen ist es die Struktur, die ich Ihnen gern erläutere. Zum anderen ist auch, ich war lange Zeit auch als Wirtschaftsjournalist, unter anderem für Handelsblatt oder im Rentrop Verlag, also Verlag Neue Deutsche Wirtschaft, tätig. Und da gelernt, komplexe Sachverhalte einfach verständlich zu erklären und auch aus dem Interviewpartnern so das Wesentliche, die Essenz herauszuholen. Dann habe ich auch ein gutes Gespür für Menschen, was geht in Menschen emotional zwischen Menschen vor, in Unternehmen vor. Das nutze ich in den Beratungen, nutze es aber auch in den Kundenbefragungen, um einfach so mal ein bisschen in die Tiefe zu bohren und auch wenn jemand einen Satz fallen lässt, dann da weiter zu spinnen. Und was das Ziel bei jeder Kundenbefragung ist, wo auch ein Unterschied ist, es sollten ergebnisorientierte Kundenbefragungen sein, dass wir mit diesen Ergebnissen auch arbeiten können. Da können wir gerne noch später drauf kommen. Von der Struktur her gehe ich so vor, und das empfehle ich auch den Teilnehmern, wenn sie selber oder von anderen Kundenbefragungen durchführen lassen. Also zum einen arbeite ich da immer mit einer Excel-Tabelle, die auch wir gern Ihren Zuhörern zur Verfügung stellen können, wo erstmal so 10, 15, maximal 20 mögliche Interviewpartner eingetragen werden. Auch wenn nur 5 dann im Schnitt immer befragt werden, dass man eine gute Mischung herausbekommt aus unterschiedlichen Unternehmensbranchen, Größen, auch von den Ansprechpartnern. Es muss nicht immer der Geschäftsführer sein. Es kann auch mal jemand sein, der im Training zum Beispiel drin sitzt oder ein Produkt oder eine Dienstleistung dann praktisch in Anspruch genommen hat, weil der dann täglich Leistung dran war dann. Ja. Zweite wichtige Geschichte ist, dass man solche Interviews dann, die mache ich telefonisch, zeichne ich auch auf, dass man die ankündigt. Also, dass der Interviewpartner vorbereitet ist. Das macht dann meistens der Kunde. Da gibt es von mir so Textbausteine, Vorschläge. Also zum Beispiel, wir überarbeiten gerade unsere Webseiten, würden gerne ein Zitat von Ihnen oder ein Erfolgsbeispiel mit einbeziehen. Dann wird Sie der Herr so-und-so, die Frau so-und-so, würde Sie da anrufen, mit Ihnen 10, 15 Minuten ein Kurzinterview machen. Und dann wird ein Zitat oder ein Erfolgsbeispiel ausgearbeitet und Sie bekommen es aber vor Veröffentlichung nochmal zur Freigabe oder mit Ihren Änderungswünschen dann zugemeldet. Diese letzte Formulierung ist ganz wichtig. Sie sagten auch, wie kann man die Interviewpartner aufschlüsseln. Das ist über diese Formulierung gegeben, weil die sagen dann, ja, dann kann ich das ja einfach mal erzählen. Amen, ich sage Ihnen da jetzt was, aber bitte nicht veröffentlichen. Das ist jetzt nur mal als Zusatzinformation für Sie. Ich darf ja das nochmal dann querlesen und deswegen kann ich Ihnen das einfach erzählen. Also man kommt da viel mehr in die Tiefe. Man kommt an Dinge ran, die jemand so, wenn er ein Zitat formulieren würde, nie sagen würde. Ja? Also das ist dieses Avisieren. Dann werden auch die Termine dafür vorher ausgemacht. In meinem Fall macht es eine Mitarbeiterin von mir, weil dann ist es nicht zwischen Tür und Angel. Die Interviewpartner sind vorbereitet, sie sind fokussiert, sie nehmen sich die Zeit und freuen sich teilweise auch auf das Gespräch, einfach weil es jetzt nicht so spontan ist, kann ich Sie jetzt da mal was fragen. Sie haben sich ja bereit erklärt, ein Interview zu machen. Ich zeichne die Dinge auf, weil das ist auch wichtig, weil wenn ich da mitschreiben würde, was ich ganz am Anfang gemacht habe, dann muss ich mich immer aufs Schreiben, aufs Tippen konzentrieren und dadurch, dass es aufgezeichnet wird, ist es einfach so, wie wir jetzt hier plaudern, kann ich mich voll und ganz auf den Gegenüber konzentrieren, kann mir die nächsten Fragen überlegen. Ja. Anschließend wird es transkripiert, also dann ist jemand da, da habe ich zum Beispiel so einen Dienst, abtipper.de als Tipp für die Teilnehmer, das ist ein sehr, sehr guter Transkriptionsdienst, wo auch von den Kosten her akzeptabel ist, wird es transkripiert, dann mache ich nochmal eine Struktur, also strukturiere die Originalantworten, die dann konzipiert werden. Das sind Dinge dabei, die man jetzt nicht unbedingt in ein Zitat reingibt oder ein Erfolgsbeispiel, aber wo intern nochmal dann sagt, ah, wenn wir uns da nochmal Wert drauf legen oder das in die Website nochmal einfließen lassen, dann ist es wert. Dann wird das Ganze ausformuliert, wie gesagt, dann dem Kunden zugeschickt, also meinem Kunden, der sagt, okay, das könnte so passen und dann bekommt es nochmal der Interviewpartner, einfach, dass er drüber schauen kann, nochmal die Sicherheit gesagt haben, ja, das will ich auch gesagt haben und so habe ich es auch gesagt, aber wenn sie dann in größere Unternehmen reinkommen, müssen die immer dann nochmal die Freigaben, also von der Presseabteilung, vom Geschäftsführer, vom Vertriebsleiter einholen, damit es dann auch entsprechend abgesegnet ist und dann kann es entsprechend veröffentlicht werden. Also zum einen diese Struktur, dass es in mehreren Phasen stattfindet, holt schon viel raus, ja. Und dann ist es aber auch wichtig, hier einfach durch geschickte Fragen, durch ein gewisses Smalltalk, durch positives Feedback, ah, das finde ich ja super, wie sie das Problem gelöst haben gemeinsam, da kann man halt dann die Menschen und die Interviewpartner aufschlüsseln. Das ist auch eine gewisse Erfahrung, auch vielleicht ein Talent, wo man da dann haben sollte, um entsprechende Ergebnisse herauszubekommen.
Vor allen Dingen ist es ja auch eine riesen Wertschätzung für die Kunden. Ne? Also in dem Moment, wo sie einen Kunden um seine Meinung bitten, sagen sie mir auch, es hat eine gewisse Bedeutung und sie nehmen das Feedback ja auch aktiv auf und sie nutzen es ja auch. Also das heißt, es ist nicht nur so, dass sie eine Dienstleistung von ihrem Kunden in Anspruch nehmen, sondern in dem Moment ist es ja auch eine Wertschätzung, dass auch seine Meinung, so wie es ja auch heißt, wertgelegt wird. Ne?
Ja. Also es ist auch immer dann mal, man muss da auch drauf achten, dass wenn das dann öffentlich wird, dass man da sowas gemacht hat, dass man da einen wichtigen Kunden dann auch nicht vergisst, also zumindest ihn mal befragt. Also sonst sagt er, warum ist jetzt da der gefragt worden? Wir arbeiten doch schon viel, viel länger dabei. Also auch das ein bisschen, wenn Sie da gleichwertige Interviewpartner haben, einfach mal das zu beobachten, was ist der bessere Kunde oder wer fühlt sich mehr wertgeschätzt? Wer ist vielleicht auch ein bisschen beleidigt, wenn er dann nicht befragt wird. Zum einen auch wegen der Wertschätzung, also was ich festgestellt habe, je höher man in die Entscheiderhierarchie kommt, also wenn Sie einen Konzern, einen Bereichsleiter haben, Personalchefs, Vertriebschefs und so weiter, also die in der Geschäftsleitung drin sitzen, die genießen das besonders. Also da muss ich teilweise dann das Interview auch freundlich beenden, weil die kommen ins Plaudern. Und ich habe das mal mit jemandem besprochen und gefragt, was ist das eigentlich? Die haben doch am wenigsten Zeit oder die werden doch am meisten angegangen, auch mit Interviews von Journalisten. Dann sagte derjenige, was du hier machst, ist diesen hohen Entscheidern Feedback geben. Die bekommen normalerweise kein Feedback. Die geben zwar Feedback, aber die haben niemand, der ihnen Feedback gibt. Da gibt es vielleicht noch einen CEO ganz oben, aber der führt jetzt auch keine mit seinen Bereichsleitern Feedbackgespräche regelmäßig oder einmal im Quartal oder im halben Jahr. Aber dieses spontane Feedback bekommen die nicht. Und das ist aber für die psychologisch anscheinend emotional auch sehr wichtig. Ja. Und hier keine Angst vor großen Tieren. Die Kunden sagen immer, ich glaube nicht, dass sie an die rankommen. Ich komme selber an die nicht ran. Zum einen habe ich eine Mitarbeiterin, die vorher Vorstandsassistentin war, die weiß, wie man so Leute rankommt und die Termine ausmacht. Mhm. Zum zweiten aber bedanken die sich eigentlich am meisten hinterher für so ein Interview. Einer hat mal gesagt, haben Sie mich jetzt da richtig gefordert? Und ich habe gesagt, da habe ich Sie überfordert. Nein, es war super. Ich habe da mir jetzt auch mal richtig Gedanken über mich und über bestimmte Dinge, was wir in dem Projekt gemacht haben, Gedanken gemacht.
Ist es auch so, dass manchmal Ergebnisse, die vielleicht den Kunden unserer Kunden, die jetzt zuhören, oftmals auch gar nicht so bewusst sind, ne? Also wo jemand befragt wird und er sagt, sehen Sie, Herr Hermann, in dem Moment ist mir bewusst geworden, was eigentlich in dem Projekt alles erreicht worden ist auch, ne? Also an Dingen, die vielleicht so selbstverständlich hingenommen werden. Also gerade wenn wir über das Thema Kundenbefragung sprechen, sprechen wir ja auch darüber, welche Erfolge haben wir mit unseren Kunden gemeinsam erreicht können. Und viele Erfolge fallen jetzt unter den Tisch, weil sie dann sagen, einmal hat sich dann dran gewöhnt, es kommt so, das ist der erste Erfolg, der zweite Erfolg, der dritte Erfolg. Irgendwann ist dieses erfolgreich miteinander arbeiten fast schon so ein Selbstautomatismus. Und wenn das in dem Gespräch nochmal aufgegriffen wird, wird eben vielleicht auch bewusst, wie besonders genau das ist im Vergleich zu dem, was normalerweise der Fall wäre.
Also ich beobachte es oft, dass dann meine Kunden, die so eine Befragung durchführen lassen, sagen, warum sagen das unsere Kunden eigentlich nicht? Oder wir wussten gar nicht, dass wir so gut sind. Ja? Teilweise werden dann hinterher auch die Preise erhöht, weil sie gesagt haben, da steckt ja viel mehr Leistung drin. Und die haben das wirklich dann hinterher auch materiell, haben die Wertschätzung einfach erfahren. Also zum einen ist es natürlich dieses gezielt Befragen. Also oft ist es so, dass man ein automatisiertes Tool hat, ist ja auch im Qualitätsmanagement dann, wenn man so ein Audit macht, vorgesehen, dass man eine Kundenbefragung macht, also Kundenfeedback einholt. Es sind automatisierte Tools oder man sagt zu dem Kunden dann, ja, schick mir mal was und dann überlegen die was. Also es kommt dann nicht das heraus und vor allem die Ergebnisse, die materiellen Ergebnisse werden teilweise nicht weitergegeben, weil es dem Kunden gar nicht bewusst ist. Ich sage einfach mal ein Beispiel. Ja. Ich habe eine österreichische Übersetzungsagentur, die zwischenzeitlich Marktführer in Österreich sind und bald auch zu den größten 100 Übersetzungsagenturen weltweit zählen werden. Und die haben viele Schweizer Kunden, habe ich einen befragt, so einen Abteilungsleiter von Dokumentenmanagement, wenn so technische Produkte, Dienstleistungen sind, die müssen ja aus gesetzlichen Gründen jährlich ihre Dinge auch übersetzen, ihre Handbücher übersetzen. Ja, genau. Und er sagt ja, dadurch, dass die Übersetzungsagentur mit unseren Dokumentierungstools arbeitet, dadurch, dass die das rausziehen, ich nicht Word-Dokumente da einzeln exportieren muss, sondern ein gesamtes Projekt übergebe, dann wird analysiert, wie viel Prozent wurden denn schon übersetzt, der Rest wird übersetzt, die prüfen das nochmal, dann geht es wieder zurück in unser System. Also es ist ein Mausklick für uns. Dadurch, das war ein Nebensatz, dadurch sparen wir eine Kraft in der Dokumentenabteilung, Vollzeitkraft. Da frage ich ja, was kostet so eine Kraft? Sagt er, ja, mindestens 5.000 Franken im Monat. Dann sage ich, ja, dann sind es allein 60.000 Franken, die Sie dadurch sparen. Sagt der Hermann, so habe ich das noch nicht gesehen, aber Sie haben absolut recht. Wir sind dann verschiedene andere. Ich versuche dann immer zu operationalisieren, was bedeutet das in Euro? Was bedeutet das in Prozent Ihres Umsatzes? Sind wir dann draufgekommen, dass die unabhängig von der guten Qualität und den fairen Preisen 300.000 Euro durch die Zusammenarbeit mit der österreichischen Übersetzungsagentur jedes Jahr sparen. Also 300.000 Franken, Entschuldigung. Ja. Und dann gehen die natürlich raus, haben dann ein Erfolgsbeispiel, 300.000 Euro Ersparnis jedes Jahr durch optimales Workflow-Management, was auch immer, haben wir dann als Überschrift genommen. Und das ist natürlich eine Karotte, die wirkt ganz anders, als wenn wir sagen, wir haben eine tolle Qualität, wir sind zuverlässig, wir haben schnell gearbeitet, die Kundenkommunikation war angenehm. Das sind alles Dinge, die wichtig sind, aber die eigentlich vorausgesetzt werden, dass man mit einem qualitätsorientierten Anbieter heute zusammenarbeitet. Ja. Und so ist das ein Anspruch, es ist nicht immer einfach, aber wenn man da wirklich mal Gedankenschmalz gemeinsam investiert, in die Tiefe geht, dann ist es durchaus möglich. Es dauert manchmal. Ich habe jetzt im letzten Interview gehabt, da hat es eine halbe Stunde gebraucht, dass dann der Chef mit rausgerückt sagt, ja, dadurch, dass jetzt das Dokumentenmanagement durch die betreut wird, ja, sparen wir so 10-20% Personalkosten, weil die Workflows ganz anders sind. Wir haben weniger Papier, jetzt findet das mit Tablets statt. Es wird nicht doppelt erfasst und so weiter. Wir konnten dann die natürliche Fluktuation nutzen, Personalkosten einsparen oder die Leute woanders einsetzen, wo wir normalerweise einstellen hätten müssen. Und wenn Sie da beim 400-Mann-Betrieb 20% Personalkosten sparen, dann ist es natürlich, dann schlägt der Software, die Softwarefirma jedes andere Unternehmen, wo halt dann nur mit allgemeinen Dingen arbeiten und sagen, ja, was es genau unterm Strich bringt, das können wir Ihnen jetzt nicht garantieren dann. Ja. Also auch wichtig hier, diese Ergebnisse natürlich, es kostet ja einen gewissen, man investiert ja Geld, man investiert Zeit, man will dann Profit immer, wie ich das definiere, haben. Aber auf der anderen Seite sind solche Dinge natürlich hervorragend geeignet, um Storytelling zu machen. Sie haben ja das im Eingang sehr schön erwähnt. Wie kann man Kunden emotional aufschlüsseln, aufschließen, ja, und die emotional abholen. Und wenn ich halt einfach sage, das hat 300.000 Euro gebracht, durch die ERP-Betreuung 20% Personalkosten im Jahr gespart, dann ist das ein ganz anderer Auftritt, dann werden das ganz andere Gespräche, als wenn es nicht da ist.
Absolut, vor allen Dingen, das vielleicht auch nochmal, um so den Bogen zu machen, dieses Ergebnisorientierte ist genau das, was wir auch den Unterschied dann machen. Das finde ich auch so spannend an der Methodik selber, dass man eben ganz anders rangeht. Also einmal natürlich, wenn man vielleicht mal zurückgeht, dieses Thema zwischenmenschliche Hemmnisse, wenn selber Kunden befragt werden, wenn unsere Zuhörer auf die Idee kommen und sagen, ja, wir können ja Kundenbefragen auch selber machen, dann besteht ja immer das Thema, sagt denn ein Kunde im zwischenmenschlichen Dialog tatsächlich alles? Ja, also gibt der auch Dinge preis, die vielleicht aus seiner Sicht nicht so waren, wie er sich hätte gewünscht, wo er aber vielleicht Ihnen einmal gegenüber im Interview sagt, naja, kann ich ja ganz offen äußern, Sie müssen es ihm ja nicht sagen, aber es gibt dadurch vielleicht auch Verbesserungsideen, die man im Direktdialog gar nicht machen würde, weil man sagt, man ist ja zufrieden mit der Zusammenarbeit, aber es gibt vielleicht das letzte Prozent. Und mit diesem letzten Prozent lassen sich vielleicht erhebliche Effekte nochmal einsparen, beziehungsweise auch erhebliche Effekte bringen, wo man sagt, Mensch, an das hätten wir das gewusst, dann hätten wir doch ganz anders nochmal ein Produkt verkaufen können oder hätten unsere Dienstleistung anders zugeschnürt. Was für eine geniale Geschichte, wenn dem Kunden das so geht, geht es vielleicht anderen auch so. Und das bekomme ich eben nur hin, wenn ich das tatsächlich über jemanden professionellen, Sie haben es vorher gesagt, auch das Thema Interviewstruktur mit drin, auch diese Anleitung zu geben. Ganz oft erleben wir es ja auch, wenn dann Kunden sagen, jetzt machen wir mal Kundenbefragung und holen mal Feedback ein, damit wir Kundenreferenzen sammeln. Und da wird wild irgendwas angeschrieben nach dem Motto, lieber Kunde, sag uns doch mal, was dir an unserer Zusammenarbeit alles Tolles gefällt. Ich zwinge den Kunden ja im Prinzip irgendwas sich aus den Fingern zu saugen, ohne dass ich ihm eine Anleitung gebe, in welche Richtung das gehen soll und was für mich überhaupt relevant und interessant ist, was mir wirklich was bringt. Und wenn ich jetzt einen Interviewpartner habe wie Sie, kann ich das ja ganz bewusst rauskitzeln und genau da den Punkt legen und sagen, Mensch, Sie haben mir jetzt beschrieben, Sie haben ein Projekt das und das gemacht, wie läuft das ab, wie kann ich mir das vorstellen, wie haben Sie denn die Zusammenarbeit erlebt, wenn Sie jetzt vorstellen, was war denn vorher, was war jetzt, ich kann ja viel, viel, viel besser nachfragen. Sie haben das vorhin so schön genannt, Sie schließen Menschen auf, ja? Also man kann das ja auch professionellen Decoding-Prozess nennen, weil es einfach einfacher ist, sage ich mal, über jemanden externen zu gehen, der vor allen Dingen professionelle Interviews tagtäglich führt und genau weiß, wie man Menschen heute aufschließt. Beide Seiten haben mehr davon. Also nicht nur das Ergebnis ist ein komplett anderes, sondern Sie merken ja auch auf der anderen Seite, es ist eine riesen Wertschätzung, weil auch jemand kundenseitig natürlich bemerkt wird, oh, hier gibt jemand Geld aus, um professionell mit mir Interviews zu führen. Das scheint ihm ja wichtig zu sein. Es ist nochmal eine Form der Wertschätzung, dass quasi für mich als Kunde Geld ausgegeben wird, um dieses Interview professionell zu führen, ist was ganz anderes, als wenn ich einfach nur einen Link ausfülle mit irgendeiner Kundenbewertung.
Ja. Ja, also bei mir ist immer das Schlüsselwort oder bei den Kunden, wenn die mich als Wirtschaftsjournalisten ankündigen, weil jeder will natürlich von einem Journalisten interviewt werden, da spielt so hin im Unterbewusstsein ab, ich erscheine ja dann in der Presse, in der Wirtschaftspresse. Also da ist so das Schlagwort Wirtschaftsjournalist. Aber das muss gar nicht so sein. Ich empfehle grundsätzlich, diese Interviews durch Menschen durchführen zu lassen, die nicht sehr intensiv Kontakt haben. Weil ich festgestellt habe, wenn es jemand Fremder ist, der nicht auch jetzt nicht so tief im Unternehmen drin steckt, erzählen die Menschen mehr, der stellt andere Fragen. Ich stelle mich dann auch manchmal bewusst blöd, sage ich jetzt, wo ich zwar weiß, was jetzt gemacht wird, aber einfach das nochmal hinterfrage. Was wird jetzt da genau gemacht und wie ist das und das? Natürlich kriege ich auch im Briefing teilweise mit. Zum Beispiel bei der Besetzungsagentur war es so, dass ich gesagt habe, wir haben da ein paar neue Produkte. Da wird man jetzt auch zusätzlich herausfinden, gibt es da einen Markt dafür? Sind die Kunden dafür geeignet? Würden die das kaufen? Brauchen die das überhaupt? Ist da ein Bedarf da? Ja. Also ich empfehle immer, das jemand machen zu lassen, der nicht zu sehr im Unternehmen drinsteckt. Das kann ein Journalist sein, das kann jemand sein wie ich, wo Kundenbefragungen sind. Das kann ein Praktikant sein, der neu im Unternehmen ist und das Unternehmen noch nicht so kennt. Was ich feststelle, ist, dass diesen Menschen die Interviewpartner viel, viel mehr sagen, sich viel mehr öffnen. Ich vermute mal, dass es ein psychologischer Effekt ist, weil sie sagen, wenn sie mit jemandem reden, also zum Beispiel der sie betreut, ein Verkäufer oder der Chef, ja, der Geschäftsführer, sagen, das weiß der doch eh. Oder wollen die vielleicht noch zu sehr unter den Bart gehen, ja, also über den Klee loben. Also das vermute ich da mal als Hintergrund aus zig Hunderten von Interviews, die ich da schon gemacht habe. Sie haben mal neulich überschlagen, es müssten schon weit über 1000 sein. Und das ist das eine. Zum Zweiten, auch hier ist wieder die Struktur wichtig. Also ich habe 4 Fragenkomplexe, die immer so kommen, teilweise in der Formulierung und dann halt nochmal bedarfsmäßig in die Tiefe gehen. Die erste Frage ist, was hat denn die Firma XY für Sie gemacht? Auch wenn ich das weiß, frage ich das, weil dann werden die Leistungen aus Kundensicht gespiegelt. Das sind manchmal bestimmte Dinge, sind dem Kunden wichtig, was für Sie selbstverständlich sind. Oder er verwendet andere Formulierungen. Diese Formulierung kann man dann teilweise, wenn das die Kundensprache ist, kann man dann die natürlich wieder in die Texte und dann auch in die Suchmaschinenoptimierung mit einbeziehen. Und sagen, das ist jetzt zwar nicht der Fachbegriff, aber die meisten Kunden benutzen den Begriff. Also die Leistung erstmal spiegeln. Die zweite Frage ist, was hat es Ihnen bisher konkret gebracht, die Zusammenarbeit? Und das sind dann die materiellen Wertwerte, diese Ergebnisse. Auch da mal wieder in die Tiefe zu bohren, wenn nicht gleich Antworten kommen, dann nehme ich es mal ein bisschen zurück. Aber ich komme immer 2, 3 nochmal. Dann sage ich, Herr Hamann, ich weiß, Sie wollen jetzt Ergebnisse haben. Ich habe Ihnen keine. Aber irgendwann kommt doch mal, sagt er, ja. Oder ich sage, ja, da haben Sie jetzt das und das gesagt mit der Zeitersparnis. Wie viel Prozent ist das denn Pi mal Daumen? Oder ich hatte für die Doris Paulus, die hat das Paulus-Lager, haben wir schon 10 Jahre lang solche Kundenbefragungen. Da versuche ich dann halt immer zu operationalisieren und herauszufinden, was bedeutet das dann. Ja? Also ja. Ich hatte einen Kunden, einen Elektrobetrieb, die haben den Umsatz seit der Zusammenarbeit oder seit Einführung des Paulus-Lagers verdoppelt. Die hatten mal eine Zeit, wo sie das verdoppelt haben, weil da war eine gesetzliche Änderung, da mussten da irgendwelche Elektrobaukästen umgerüstet werden. Aber sagt er, unterm Strich hat uns die Umsatzverdopplung eigentlich extremst belastet. Also das Personal war überlastet. Wir haben zusätzliche Kosten dadurch gehabt. Unterm Strich ist da gar nicht so wahnsinnig viel rausgekommen. Wir waren froh, wo das dann weg war, unseren Umsatz wieder halbiert haben. Wir haben aber jetzt den Umsatz wieder verdoppelt. Aber jetzt schaut es ganz anders aus. Jetzt sind die Mitarbeiter zufrieden. Wir machen wesentlich mehr Ertrag, auch vom Potenzial, vom Gewinn. Und wir hätten es gar nicht ohne das Paulus-Lager all das schultern können, weil wir die logistischen Voraussetzungen für dieses Umsatz und den Gewinnwachstum gar nicht gehabt hätten. Ja? Okay. Das sind dann, sage ich, okay, Umsatzverdopplung von 1,5 auf 3 Millionen. War das ausschließlich auf dem Paulus-Lager? Sagt er, nein. Es waren schon ein paar andere Maßnahmen. Wir haben noch eine Software eingeführt. Wir haben ein paar Mitarbeiter noch umgestellt, qualifiziert. Aber dann frage ich nochmal nach, was würden Sie schätzen? Und dieses, was würden Sie schätzen, mal Pi mal Daumen, da bekommt man dann oft sehr viel raus. Was würden Sie schätzen? Was hat das Paulus-Lager zu diesem Umsatzwachstum beigetragen? Wie viel Prozent? Also, also mindestens ein Drittel. Also dann hat Ihnen das Paulus-Lager, bringt Ihnen jetzt 500.000 Euro plus im Jahr. Sagt, ja, aber so kann man es sagen. So habe ich es noch nicht gesehen, aber so kann man es sagen. Ja? Also das sind die zweite Frage nach den materiellen Mehrwerten. Die dritte Frage ist, was hat Ihnen auf der menschlichen Seite besonders gut gefallen? Das sind dann die emotionalen Mehrwerte. Da kommen dann schon Dinge heraus. Trainingsinstitut, wo dann gesagt haben, ja, der Trainer hat uns oder unseren Mitarbeitern Feedback an der Bordsteinkante gegeben. Was ist das? Ja, bei uns im Konzern war das absolut üblich, direkt Feedback zu geben. Das war irgendwie mal ein Feedback-Gespräch ein halbes Jahr später. Das war aber so ein positives Erlebnis für die Mitarbeiter, dass wir das jetzt konzernweit einführen, dieses direkte Feedback. Ja, da haben wir dann auch nochmal ein Training mit dem Trainingsinstitut gemacht. Also solche Dinge. Oder wo jemand sagt, ja, da so und so, der entwickelt in einem Kaffeeplausch so super Ideen, da kann ich am anderen Tag zur Geschäftsleitung gehen, die sagen, ja, hört sich gut an, entwickelt mal ein Konzept. Also solche zwischenmenschlichen Dinge, die da sich unterscheiden, das sind oft kleine Dinge, die aber einen großen Unterschied machen. Auch hier mal diese emotionalen Mehrwerte bewusst abfragen. Und jetzt kommt es zu diesen Verbesserungstipps, wo Sie vorher erwähnt haben, das ist die vierte Frage. Und die stelle ich immer in der gleichen Formulierung, immer in der gleichen Tonalität. Wenn Sie der Firma XY einen Tipp hätten, wie sie den Nutzen für ihre Kunden noch zusätzlich steigern könnte, was wäre das? Ja, wird oft still am anderen Ende. 10-15% sagen, da gibt's nichts. Einer hat sogar gesagt, die sind so super, ich kann mir da gar nicht anmaßen, irgendwelche Verbesserungsvorschläge zu machen. Aber es kommen immer Dinge heraus, zum Beispiel, ja, das war jetzt nicht wichtig, aber da gibt's eine Mitarbeiterin im Support. Wenn die das und das noch in ihrer Kommunikation besser machen würde, dann wäre das Kundenerlebnis noch besser. Oft kommt heraus, ich würde mir ein Newsletter mit den und den Inhalten wünschen. Ja, das wäre super, dann würde ich da immer wieder informiert. Also auch hier Verbesserungsmöglichkeiten fürs Marketing. Es kommen oder sagt jemand, ja, wir hätten uns das und das noch gewünscht. Wir haben das woanders kaufen müssen und haben es halt da nicht bekommen. Dann sage ich, ja, das gibt's. Das ist irgendwo in der Schublade, steckt es drin, sagt er, aber wir wussten es nicht. Ja? Also auch hier entweder eine zusätzliche Dienstleistung, zusätzliches Produkt oder einfach Dinge, die man irgendwo in der Schublade hat, nicht aktiv kommuniziert, einfach in den Verkaufsprozess schon einbezieht und sagen, wir machen jetzt mal den Schritt, ja? Aber es gibt noch die und die und die Möglichkeiten. Wäre das später für Sie auch interessant? Also kommen super Dinge heraus dann. Ja? Und man hat dann einen mehrfachen Nutzen. So eine Kundenbefragung ist so eine Zertifizierung aus Kundensicht. Also man kriegt die Leistung aus Kundensicht gespiegelt. Man kann damit auch die Preise und Honorare erhöhen. Also die Doris Paulus hat zweimal 2017, 2018 ihre Paketpreise um 40% jeweils erhöht. Die Kunden waren aber überrascht, dass es so günstig ist. Warum? Weil wir ein aktuelles Erfolgsbeispiel hatten mit einem 50-Mann-Betrieb, der 284.000 Euro mehr Gewinn pro Jahr durch das Paulus-Lager macht, in der Summe. Und dann sagen die Kunden, ja, wenn ich da 284.000 Euro mehr Gewinn erhalte, dann muss ich da bestimmt eine Ecke auch dafür investieren. Ja? Und sie hat dann mehr Anfragen über die Webseite, fast 100% Abschlusswahrscheinlichkeit und wie gesagt, kein Problem, auch höhere Preise durchzusetzen, weil sie gesagt haben, wir sind eigentlich viel zu günstig. Ja? Und bei den Kunden kommt es besser an, weil sie wissen das ja auch, sie sind ja Vertriebsprofi. Wenn das dann mehr kostet, dann erwarten die Kunden auch mehr, arbeiten intensiver mit und dann ist unterm Strich auch der Wert höher. Ja.
Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt da.
Ja, es entsteht ein unheimliches Selbstbewusstsein, wenn man einfach weiß, was die Kunden über einen denken, wie toll man ist und es nie erwartet hätte, eher vermutet, aber nicht genau gewusst. Ja. Und man geht halt dann auch in den Kundengesprächen, in Vorträgen oder in der gesamten Kommunikation, persönlichen Kommunikation, viel selbstbewusster raus. Und auch ein Zusatzeffekt ist, es ist nicht nur eine interne Zertifizierung, sondern solche Kundenbefragungen, vor allem wenn diese vierte Frage nach den Verbesserungsmöglichkeiten drin ist, wird auch als Stichprobe im Rahmen von einer ISO-Zertifizierung anerkannt. Ja. Mhm. Also da
werden auch diese Ergebnisse. Bitte? Ich kann das Angenehme mit dem Unangenehmen gleich verbinden.
Genau, richtig. Okay. Also mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
Okay, stark. Wenn wir mal zusammenfassen, da kommt ja wirklich bei den Interviews viel mehr raus, als man am ersten Moment erwartet. Wenn die Zuhörer vielleicht am Anfang gedacht haben, okay, Kundenbefragung, ja, machen wir doch. Oder haben wir doch schon mal gemacht. Wann auch immer, dann ist ja oft so der Effekt, da du sagst, naja, wissen wir ja, also, ja, Mann, das wollen sie uns jetzt erzählen. Ne? Mhm. Wenn man jetzt aber mal zugehört hat dann kriegt man ganz schnell raus, es geht ja hier um was ganz anderes. Es geht darum, einmal Zitate der Kunden rauszuarbeiten, Erfolgsbeispiele zu halten, auch vor allen Dingen zertifiziert seine Stärken zu bekommen. Ja. Das ist was ganz anderes, mit denen kann ich auch jahrelang arbeiten. Ja. Ja, also ich habe ja auch dann Material, wo ich ganz anders, ich würde es jetzt mal lebendig authentische Webtexte nennen, ja, also wo ich echte Zusatzargumente, Verkaufsargumente auch entwickeln kann, wo ich auch dann vertrieblich wieder ganz anders nutzen kann. Das ist ja ein ganz anderer Fokus, als wenn ich zum Thema Kundenzufriedenheit eine Befragung mache. Hier geht es ja wirklich darum, in Anführungszeichen empirisch aufzuarbeiten, was macht denn das Unternehmen? Und das gilt ja jetzt vor allen Dingen auch für Unternehmen, die auch komplexere Produkte oder Dienstleistungen anbieten, wie aber auch jedes Handels- und Großhandelsunternehmen. Da kann jeder was rausziehen, weil jeder wird wissen wollen, was beschäftigt meine Kunden heute? Was schätzen die wirklich an mir? Und jeder muss ja auch, muss man auch mal ganz offen drüber reden, jeder muss ja auch ein eigenes Interesse daran haben, zu wissen, was seine Kunden heute und auch morgen von einem erwarten. Weil wir erleben das doch immer wieder, dass disruptionsartig sich Branchen verändern und uns Geschäftsführer hinterher sagen, wir haben es nicht kommen sehen. Aber wir wurden doch immer so gut bewertet von unseren Kunden. Ja, weil genau in dieser Tiefe, wie Sie es jetzt beschrieben haben, Herr Hamann, wird oftmals ja auch gar nicht nachgefragt. Es wird gar nicht der Finger in die Wunde gelegt, weil man Angst hat, innerlich vielleicht auch so ein bisschen, ja, es könnte ja auch was rauskommen, was vielleicht nicht so hundertprozentig ist. Oder es könnte herauskommen, dass die Strategie, die man sich für die nächsten 2 Jahre überlegt hat, nicht die richtige ist. Aber genau daran liegt ja dieses Zünglein, wo man durch Ihre Befragung eine Sicherheit gewinnt. Bin ich mit meiner Strategie, die ich mich meinen Kunden in Zukunft nähern will, auf dem richtigen Pfad, der mehr Erfolg bringt, oder eben nicht? Und das ist ja auch das, was ich in meinen Beratungen immer wieder anspreche, gesagt, ihr braucht doch einen Beleg, nur darauf euch zu verlassen, was euch Mitarbeiter sagen. Die kriegen nur punktuell immer wieder Dinge vom Kunden mit. Und das spielt immer wieder, das hatten wir vorhin auch, dieses zwischenmenschliche Hemmnis eine Rolle, dass ein Kunde einem nie 100% ehrlich die Meinung sagen wird, weil selbst in einer sehr erfolgreichen Beziehung wird es ja immer so sein, dass in dem Moment will ich ja dem anderen nicht vor den Kopf stoßen, weil ich sage, naja, aber es passt ja im Grunde alles. Aber diese 5% oder 2 oder 1%, die vielleicht verbesserungswürdig sind, geben vielleicht den Ausschlag, um bei allen anderen Kunden nochmal einen deutlichen Punkt nach vorne zu bringen. Sie haben es vorhin gesagt, Preis erhöhen, das Thema Angebote, die man vielleicht gar nicht im Kopf hat, auf einmal in den Vordergrund rücken und sagen, Mensch, Wahnsinn, ja, wenn 3, 4 Kunden das so spannend finden, dann frage ich doch nochmal mehr Kunden, vielleicht liegt da ein ganz neues Geschäftsfeld drin.
Ja, also Sie haben mehrere sehr wertvolle Punkte angesprochen. Also zum einen, solche standardisierten Befragungen sind eine sehr eingeschränkte Zeitaufnahme. Also das gilt halt jetzt dieses Jahr oder war letztes Jahr. Wenn Sie das, wie wir es jetzt besprochen haben, wenn Sie Kunden und erreichen 5, maximal 10 Kunden auf die Art und Weise zu befragen, das ist eine Investition, die kann man jahrelang, jahrzehntelang kann man es nutzen. Ja? Also auch so ein Beispiel wird auch nach 10, 15 Jahren kann man das immer wieder rausziehen. Man kann es auch sehr gut recyceln. Ja? Man hat ja das Material, auch die Aufnahmen und die Transkription von den Interviews. Die Doris Paulus mit ihrem Paulus-Lager, die macht jetzt mit den ganzen Interviews, die wir geführt haben, macht die 2 Dinge. Die fährt zu einem Kunden hin, ja? Nimmt ein Video auf, hat Material für YouTube, macht daraus wieder aus der Tonspur einen Podcast und kann jetzt wieder in Social Media mit Dingen, die wir teilweise vor 8, 10 Jahren, 5, 6 Jahren gemacht haben oder in jüngerer Vergangenheit, kann die jetzt wieder aktives Marketing machen, kann das wieder, und natürlich hat sich das auch weiterentwickelt. Das ist dann nochmal so eine Mini-Befragung durch sie selbst nochmal. Wie hat sich das denn seit dem letzten Mal, wo sie interviewt wurden, weiterentwickelt? Auch kann man jetzt das Ganze nicht aus dem Rückspiegel, wie es eine standardisierte Kundenbefragung ja macht, sondern auch in die Zukunft. Also ich frage dann auch oft, wenn es sich ergibt, was würden Sie denn gerne in dem Bereich noch verbessern? Ja, also Bedarf zu analysieren. Oder haben Sie vor, mit der Firma XY auch noch in Zukunft was zu machen? Wenn ja, was? Ich kriege da oft dann Verkaufschancen mit, wo ich dann sage, ja, das klingt interessant, darf ich das so weitergeben? Ja, das soll auf mich zukommen, das würde ich gern besprechen. Er ist ja auf mich nicht zugekommen. Ja? Also Kunden sind da in einer Warteposition, und diese Warteposition oder die Zukunft auch für zukünftige Projekte. Habe ein Unternehmen in Stuttgart, die Schulen so alle im Konzernbereich, Porsche, Siemens, VW und so weiter, schulen die Einkäufer teilweise weltweit. Und da kam zum Beispiel heraus, würde ich sagen, wir würden uns gern E-Learning, also eine hybride Form wünschen, das war noch vor Corona, Wir würden uns das gerne wünschen, weil das jetzt so auch bei uns, die Teams sind verstreut. Wir schaffen das gar nicht alle jetzt immer an einem Platz, auch wenn wir es kontinentweise machen, länderweise machen, schaffen wir das nicht. Zum Zweiten wollen wir da auch ein bisschen Kosten sparen und es wird von den Mitarbeitern auch gefordert. Können wir da nicht im Intranet auch mal was nachlesen, immer wieder oder uns vorbereiten? Also das sind Dinge, wo die dann sagen, ja, wir haben das zwar vorgehabt, aber wenn das jetzt durch die Kundenbefragung so generell rauskommt, dann müssen wir da jetzt ein bisschen Gas geben und das Thema, uns mit dem Thema aktiv beschäftigen. Zweite Geschichte, Sie sagten, oder dritte war es jetzt schon, dass die Strategie auch geschärft wird. Also man bekommt auch ein geschärftes Bild für die Idealkunden. Teilweise sind es andere Idealkunden, als man denkt. Auch im Ingenieurbüro aus Österreich, die sind so Marktführer und Pionier im Bereich Planung von Schweine- und Rinderstellen, wo die halt die Abläufe optimieren, Angebote einholen. Und durch die Kundenbefragung kam heraus, dass eigentlich die Idealkunden gar nicht die Landwirte sind, die Bauern sind, sondern dass das Leute sind, die eher einen Bauernhof als Hobby oder als Investition haben. Einer aus Schwangau, also in Bayern, der hat eine Papierfabrik, hat die Familie gehabt und da war noch ein Bauernhof mit dabei und hat dann im Verkaufsvertrag, ich glaube Schweden haben das übernommen, drin gehabt, dass er den Bauernhof rauskaufen kann. Weil er sagt, das ist ein Hobby von mir, ich habe das schon als Kind und hat dann den Bauernhof neu geplant, Aussiedlerhof, sagt, da kann ich jetzt jeden Tag hingehen. Natürlich unter dem Strich soll auch für die Investition rechnen, aber der emotionale Mehrwert war für ihn. Also er ist ein Investor, ein anderer ist ein Hotelier. Ja. Urlaub machen auf dem Bauernhof. Der betreibt den Bauernhof in erster Linie, damit er das sagen kann. Urlaub auf dem Bauernhof, die Leute rübergehen können, beim Kühlmelken, bei den Schweineln, bei den Schafen und so weiter zuschauen, was auch immer. Und da waren nochmal, also durch die Bank waren es eher so Investoren. Wir sind jetzt dann nicht hergegangen, sagen wir schauen jetzt nur noch Investoren. Aber wir haben dann die Idealkundendefinition gemacht. Das sind Landwirte, die diesen neuen Schweine- oder Rinderstall oder den revitalisierten Stall als Investition sehen. Nicht jetzt so kurzfristig, sondern die da längerfristig in die Zukunft denken, auch ihre Strategie ändern. Und die haben dann innerhalb von einem Jahr 24% Umsatzplus gemacht, weil sie jetzt eine andere Idealkundensicht dann auch hatten. Ja, es sind ein paar andere Dinge dann in der Summe auch noch dazugekommen für dieses Umsatzplus. Aber es war ein wesentliches Element, dass sie eine neue Blickrichtung auf ihre Idealkunden bekommen haben. Vierte Geschichte, durch solche Kundenbefragungen, auch durch die ergebnisorientierten Zitate, Erfolgsbeispiele, behauptet man nicht Nutzen, sondern man kann den Nutzen beweisen. Und es muss ja auch, Sie wissen das ja, 90% im Vertrieb, Marketing ist reinste Psychologie, finden Entscheidungen im Unterbewusstsein statt. Das muss jetzt nicht vorgerechnet worden. Aber wenn man da eine Story hat, wo man ein Bild vor sich hat, wo man sich vielleicht auch mit der Zielgruppe identifiziert und dann steht da 300.000 Euro, 20% Personalkosten eingespart, dann ist das ein Beweis für das, was man behauptet. Und man behauptet es nicht selber, ja, sondern es wird jemand anders bewiesen behauptet. Und dann ist es viel glaubwürdiger. Und das ist ja auch im Internetbereich, Social Media, diese Referenzen, Reputationsmarketing, das wird ja immer wichtiger. So. Und das hat man hier halt par excellence und kann es vor allem steuern. Also Kundenbewerbung über Google oder Proof and Expert, die kann man sehr schwer steuern. Also da weiß man nie, was unterm Strich rauskommt. Was auch ein wichtiger Aspekt ist, fünfter Punkt, wäre auch mal durchaus in einer Runde gezielt nur die unzufriedenen Kunden zu befragen. Was lief denn schief? Ja? Und auch hier ist es wichtig, das extern zu machen, weil wenn der Kittel zerschnitten ist, wie man im Schwäbisch so schön sagt, dann wollen auch die Leute nicht mehr reden. Aber sich bei jemand anders auszukotzen, das ist dann durchaus, was die wollen. Und das habe ich auch schon gemacht. Und da kommen tolle Dinge raus, wo es sagt, es war eigentlich gar nicht jetzt so sehr an der Leistung, sondern es war das, wie es kommuniziert wurde, warum es jetzt länger dauert. Also erstmal wurde es mir gar nicht gesagt. Wenn ich gewusst hätte, dass die im Moment überlastet sind, wäre das für mich kein Problem gewesen. Ja? Dann hätte man den Termin verschieben können. Aber es ist niemand auf mich zugekommen. Und dann hat nochmal der Geschäftsführer mit einer fadenscheinigen Begründung das Ganze nochmal rechtfertigen wollen. Und da ist bei mir der Rollladen runtergegangen. Und jetzt geht es nur noch über einen Rechtsanwalt. Ja? Und das sind Dinge, die würde der Geschäftsführer nie erfahren, weil der für denjenigen rotes Tuch ist. Mir öffnet er sich. Und ich habe ihn dann auch gefragt, was könnte man denn in Zukunft besser machen? Das habe ich einfach dem Unternehmen weitergegeben, sagte ja, besser kommunizieren, das besser machen. Und dann hat er zum Beispiel einen zweiten Projektleiter sofort eingestellt. Er sagt, ja, das kann in Zukunft nicht sein. Und ich gesagt habe, ich glaube schon, das ist auch so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, dass das ja ein Punkt ist, der bei euch in Zukunft auch andere Konflikte in ähnlicher Weise auslösen könnte. Sagte ja, ich wollte es immer schon machen, aber jetzt stelle ich einen neuen Projektleiter ein. 2 Wochen später war er da und die Situation hat sich entspannt und die Kunden werden jetzt dann auch besser betreut.
Absolut spannend. Wenn jetzt unsere Zuhörer aufmerksam und neugierig geworden sind, wovon ich ganz stark ausgehe, wie sie das auch für sich nutzen können, wie kommt man am schnellsten in Kontakt mit ihnen? Also wenn jemand sagt, Mensch, ich möchte auch diese Kundenbefragung haben, was kann man ganz konkret tun, damit man diese Effekte für sich auch generieren kann?
Ja. Also ich habe eine Webseite und auch ein PDF, wo das einfach von der Vorgehensweise nochmal beschrieben ist, die Phasen, auch was, wenn es jemand interessiert, was man zur Kundenbefragung investiert. Das kann ich als Link anbieten, dass Sie das dann weiterleiten in den Podcast, in den Notizen.
Super, machen wir.
Und ich biete allen Zuhörern an, dass man einfach mal nicht jetzt so ein allgemeines Vorgespräch, sondern wirklich eine Beratung, da nehme ich mir auch gern mal eine Stunde Zeit.
Okay.
250 Euro würde das normalerweise kosten, würde so eine Beratungsstunde, wo wir wirklich mal die Situation besprechen, ich konkrete Vorschläge mache, wie man dann bestimmte Dinge, die da so noch so eine Kundenbefragung herauskommen sollen oder was es bewirken soll, wirklich mal eine Beratung mache, auch ein Grobkonzept schon liefere und eine Einschätzung mir auch uns mal anschauen, wer sollte denn wie dann interviewt werden. Wir können auch gern diese Excel-Tabelle und diesen Formulierungsvorschlag schon mal auf diese Webseite packen. Das ist noch nicht da.
Super.
Das würde ich dann als Zusatz nutzen für Ihre Zuhörer, Podcast-Zuhörer machen.
Super.
Und dann können sich die Leute es einfach mal unabhängig anschauen. Und wenn sie sagen, ja, das klingt spannend, dann kann man so eine Kurzberatung vereinbaren. Und die würde ich kostenfrei ohne Berechnung machen. Also hätte normalen Wert von 250 Euro. Super. Das ist doch schon ein schönes Paket, oder?
Ich wollte gerade sagen, also wer jetzt noch zögert, dem kann ich kaum mehr helfen. Ich finde es auf jeden Fall klasse. Und was ich natürlich auch empfehlen kann, registrieren Sie sich doch einfach mal für Markus Ammanns Newsletter. Ist immer spannend zu sehen. Auch da kriegt man immer wieder mit, was passiert so, welche Tipps kann ich aufgreifen für mich und dann einfach mal ins Gespräch gehen. Es hat keiner was zu verlieren, im Gegenteil, man kann nur gewinnen. Also insofern wäre es natürlich toll, wir könnten dem einen oder anderen noch helfen, noch mehr über seine Kunden zu erfahren, damit 2021 endlich diesen Umschlag gibt von Pessimismus in 2020 bei vielen in dieses Optimismusjahr 2021.
Okay. Da haben Sie jetzt bei mir auch einen psychologischen Druck ausgelöst, weil ich bin jetzt gerade am Umstellen der Webseite und die Newsletter-Anmeldung ist noch nicht wieder drin. Also geben Sie mir da noch ein paar Tage Zeit, 2-3 Tage Zeit, dann werde ich das alles, so wie wir es jetzt auch angeboten haben, einstellen, dass dann auch die Kunden nicht enttäuscht sind oder Zuhörer nicht enttäuscht sind, wenn es dann nicht da ist. Ja. Weil das ist auch wichtig, wenn man so eine Kundenbefragung macht, sollte man natürlich auch die Ergebnisse umsetzen, ja, und lieber weniger machen, aber immer halt auf die Kundenzufriedenheit achten. Weil sonst ist eine Schere da, dann hat man eine Handvoll zufriedene Kunden, aber weil dann halt durch irgendwelche Dinge der Laden, der Motor heiß läuft, wie jetzt, wo ich beschrieben habe, wo wir dann auch unzufriedene Kunden befragt haben, dann geht es halt woanders wieder durch ein Rost durch. Und eine Kundenbefragung, Referenzmarketing, Erfolgsbeispiele, Zitate, Ergebnisorientierte, ist immer nur ein Baustein von Gesamtmarketing-Mix. Und dieses Customer Journey wird immer ein bisschen breit getreten, aber wenn man das wirklich beachtet, wenn man da wirklich vom ersten Kontakt bis zur Kundenbegeisterung in der Nacharbeit auch in diesem Feedback einholen über die Kundenbefragung, dass die Kunden sich wertgeschätzt fühlen, muss man wirklich so eine positive Customer Journey, eine positive Kundenreise machen und sollte natürlich da das auch schön ausbalanciert haben.
Aber bleibt mir einfach nur Danke zu sagen, auch im Namen unserer Zuhörer, für das wieder sehr, sehr kurzweilige Interview, das Sie uns gegeben haben, die exklusiven Einblicke, aber auch vor allen Dingen die vielen, vielen Praxistipps und das Angebot, was Sie jetzt nochmal ausgesprochen haben, dass jeder mit Ihnen mal eine Stunde verbringen kann, um seine eigene persönliche Situation im Unternehmen sich anzuschauen, sagt, was kann ich machen, wie kann ich mit meinen Kunden noch mehr erreichen. Ganz, ganz toll. Wer nun künftig noch mehr Best Practice oder auch Entscheidimpulse erhalten möchte, dem haben wir gerade empfohlen, unsere beiden Newsletter zu abonnieren. Wir können uns natürlich auch einfach mal auf den Webseiten sowohl von Markus Ammann als auch von uns nochmal besuchen. YouTube, Facebook und Instagram sind auch immer viel und gern gesehene Kanäle. Jetzt möchte ich Ihnen zum Abschluss gerne nochmal das Wort geben, Herr Ammann. Vielleicht möchten Sie mal was unseren Zuhörern sagen.
Also ich bedanke mich für Ihre wie immer super professionell vorbereiteten Interviews. Allein schon, Sie haben das ein einseitiges PDF, wo alles drinsteht, was man zum Interview wissen muss. Also man spart da Zeit und vergisst auch nichts. Ja. Dann auch für die Durchführung, also sehr, sehr angenehm, ist kurzweilig. Immer wenn ich auf die Uhr schaue, sage ich, oh, ist jetzt fast schon wieder eine Stunde vorbei. Und auch in der Nachbereitung, also das habe ich selten erlebt. Ich bin schon von einigen interviewt worden und habe ja auch selber als Wirtschaftsjournalist gearbeitet. Also es ist selten so professionell und auch so angenehm wie bei Ihnen.
Das freut uns doch auf jeden Fall sehr. Dann hoffen wir doch, dass wir noch die eine oder andere Folge gemeinsam machen. Es gibt ja den einen oder anderen Plan noch, auch mit dem Kollegen Ralf Haug, der in 2021 sicherlich mit uns dann in der Dreierrunde auch nochmal den ein oder anderen Podcast-Folge aufnehmen will.
Ja, also auf diese Konstellation freue ich mich auch schon sehr. Ja. Ich denke, das wird cool. Absolut.
Ja, dann bleibt mir nur noch mit motivierenden Grüßen bis zur nächsten Folge der Sparrings Lounge für Entscheider allen da draußen einen guten Jahresstart zu wünschen in diesem Januar 2021 und wir hören uns alle sehr bald wieder. Ich freue mich auf die nächste Podcast-Folge. Bis bald.